Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Der Gottesdienst lebt heute, glaube ich, von einer gewissen Spannung. Wir haben ein Thema, das Dorothea formuliert hat, was so zwei Hälften hat. Die erste Hälfte lese ich mal vor. Und zwar, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich das richtig formuliere. Es geht auch anders. Also ganz einfach eigentlich, es geht auch anders. Die große Frage, was geht auch anders? Also vielleicht anders Gottesdienst feiern oder ganz anders Christ sein. Man könnte auch in eine andere Richtung fragen, wie geht es denn auch anders? Und da gibt es die zweite Hälfte von dem Gottesdienstthema eine Richtung vor, nämlich neugeboren in Christus. Also das Gottesdienstthema, es geht auch anders, oder neugeboren in Christus. Klingt vielleicht noch ein bisschen kryptisch. Ich hoffe, dass kriegen wir heute im Gottesdienst noch ein bisschen klarer, aber glaube ich schon. Und ich lese aus dem Predigttext einen Vers, der das auch aufnimmt, dieses Neugeborene in Christus. Und zwar aus 1. Petrus 1, Vers 23, das lese ich nach der Hoffnung für alle. Ihr seid ja neugeboren worden, und das verdankt ihr nicht euren Eltern. Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues Leben geschenkt. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, darum sind wir auch hier, weil wir glauben, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir vertrauen können, dass du mit uns den Weg gehst durch dieses Leben und darüber hinaus. Herr, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst so mit dir auch verbringen können und bitte dich, dass du ihn segnest und dass du zu uns redest. Amen. Wir singen noch ein Lied.
Thank you.
machen. Die Kinder können zur Kinderstunde gehen. Das macht Anja heute. Ja, so viele Kinder sind gar nicht da. Ich glaube, ihr seid mehr unter euch. Es geht um das Thema, aus Kleinem wird Großes. Und zwar zum Beispiel das Senfkorn, das so ganz klein ist. Ihr habt Senfkörner sogar dabei. Klasse. Ja, Neugeboren in Christus. Ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und eine der ersten Assoziationen, die ich zum Thema Neugeboren hatte, lag nicht weit entfernt. Ich habe letzte Woche mein Studium abgeschlossen. Studium der Germanistik, hatte meine letzte Prüfung und fühlte mich danach wirklich wie neugeboren. Also es war ein ganz besonderes Gefühl, so nicht mehr über dem Schreibtisch sitzen zu müssen, nicht mehr in der Bibliothek zu sein und ja, den Sonnenschein draußen genießen zu können und zu wissen, ich habe nicht mehr den Druck im Nacken. Das war alles ganz neu. Und doch ganz spannend, so in den letzten Tagen immer mehr zu merken, naja, irgendwie bin ich halt doch in allem der Alte. Erste Existenzängste sind vielleicht wieder da, also jetzt geht es nicht mehr um die Prüfung, aber jetzt kommt dieser ganze Bewerbungsprozess, den ich mich stellen muss und ja, irgendwie muss ich ja einen Beruf finden, um jetzt auch mir und Ricky die Existenz zu sichern und naja, ich kenne mich halt, in der Prüfung habe ich das auch schon gemerkt, da gibt es immer so bestimmte Standards, die immer wieder auftauchen, also wenn ich in der Prüfung bin, dann bin ich immer so der Typ, der ein bisschen länger nachdenkt und dann kommen die Antworten dann auch sehr wohl überlegt. Das merken die Dozenten dann auch immer, die machen meistens noch eine Bemerkung dazu. Ja, sie sind ja so der ganz Bedächtige und naja, inzwischen kann ich glaube ich auch darüber lachen. Früher fand ich das schon immer ein bisschen nervig, also einfach immer so eingeschätzt zu werden und zu merken, auch wenn ich mir noch so viel Mühe gebe in Extremsituationen, komme ich einfach nicht davon los. Ich bin Boris Zagromski und da gehören gewisse Konstanten dazu, die lassen sich nicht so einfach über Bord werfen. Und ja, das Thema Neugeboren in Christus, vielleicht ist es bei dem Thema ja ganz anders. Neugeboren in Christus, wird da vielleicht alles anders, komplett anders? Wir haben das ja in dem Lied vorhin auch gesungen. Jesus verändert mein ganzes Leben. Und doch ist da auch immer wieder zu merken, es bleibt Altes, alte Strukturen bleiben da. Und ich musste bei der Vorbereitung auch nochmal an einen ehemaligen Bekannten denken aus meiner Heimatgemeinde in Kiel, oder ehemalige Heimatgemeinde, so muss man sagen, der mit Christus so eine Lebenswende auch erlebt hat. Also er hatte vorher, gehört er so eine Art Sekte an und als er Christ wurde, das war für ihn eine Lebenswende und doch blieb auch ganz viel beim Alten. Und er war auch krank, hatte eine psychische Erkrankung, die ihn auch sehr gequält hat, beschäftigt hat, immer wieder. Und ich erinnere mich auch, dass er es irgendwann auch mal gesagt hat, ja, ich wünsche mir, dass so viel anders wird und hatte gehofft, dass es mit Jesus Christus anders wird. Und doch leide ich an so vielem in meinem Leben und es verändert sich nicht. Das war damals auch noch in der Jugendgruppe, hatten wir so eine Phase, wo wir so ganz charismatisch auch ausgerichtet waren und ja, die Hoffnung hatten, dass Gott so ganz viel auch verändert in unserem Kreis, in unserem Leben. Ja, und doch blieb eben immer so vieles beim Alten. Und dieser Bekannte, von dem ich sprach, der ist schließlich auch gestorben unter unglücklichen Umständen, die mit seiner Krankheit zusammenhingen. Und ich habe dann gedacht, naja, jetzt machen wir einen Gottesdienst zum Thema Neugeboren. Wenn ich an ihn denke, müsste man dann nicht sagen, naja, das ist zwar eine schöne, fromme Wunschvorstellung, aber eigentlich funktioniert es doch nicht. Und doch würde ich sagen, dass auch mein Bekannter, das nicht so einfach verneint hätte. Es gab für ihn diese Lebenswende, als er Christ wurde und es gab vieles auch, was bei ihm neu geworden ist und sein Leben hat durch diese Wende eine einzigartige Qualität auch bekommen. Ich weiß, dass er oder denke, dass er das auch so gesagt hätte. Er war schließlich ja auch Christ geblieben und hat sich auch in verschiedenen Missionsgesellschaften engagiert. Insofern denke ich, es ist, man wünscht sich zwar, dass alles anders wird, aber es bleibt vieles gleich, es bleibt vieles vielleicht doch in alten Bahnen, aber grundsätzlich geschieht da, denke ich, etwas Neues, was man vielleicht auch gar nicht mal so sieht, aber es ist eine neue Richtung eingeschlagen und der Weg mit Jesus Christus, den wir gehen, der bietet etwas anderes. Deswegen auch der erste Teil des Themas. Jetzt habe ich den ersten Teil vergessen. Es geht auch anders, genau. Ich glaube, dass mit dem Weg, mit Jesus Christus ein alternativer Weg eingeschlagen ist, der ganz viel Potenzial in sich hat. Und denke, dass es auch notwendig ist, sich da immer wieder neu auszurichten. Und das singen wir auch in dem nächsten Lied.
Ja, manchmal ist es schon spannend und amüsant zugleich, wie so Gottesdienstthemen und Predigttexte zustande kommen. Am letzten Montag nach dem TC-Gebetsabend fragte mich Boris, ob ich denn schon wisse, worum es im Gottesdienst geht in der Predigt. Und dann fragte mich Boris, hast du denn schon den Perikopentext gelesen? Der so von der Jahrespredigtreihe von der Landeskirche so vorgegeben ist. Hatte ich schon. Dabei würde es um den Text gehen, wo Jesus die Füße mit dem ganz teuren Öl gesalbt kriegt. Und wir waren uns beide gleich einig, wollen wir nicht. Und dann sagte Boris den folgenschweren Satz, Na dann schon lieber einen trockenen theoretischen Text aus den Briefen. Ja, gibt ja tatsächlich nicht nur die Evangelien, guck doch mal in die Briefe. Und so sind es die Verse aus dem ersten Petrusbrief geworden. Tja, aber erstmal einige Gedanken vorneweg. Der erste Petrusbrief ist ein Brief der Hoffnung. Und da liegt die Frage nahe, worauf hoffe ich eigentlich? Worauf hofft ihr? Es gibt einen Fragebogen in Sachen Hoffnung. Vielleicht kennt ihn jemand, vielleicht kennt ihn Boris als Germanist. Der ist nämlich von Max Frisch aufgeschrieben und veröffentlicht in einem Tagebuch von ihm. Und ich habe mal so einige dieser Fragen, die er da stellt, rausgesucht und wir finden sie hier vorne. Ich lasse einfach mal einen kleinen Moment Zeit zum Lesen, zum Überlegen. Gibt noch mehr Fragen? Ja, genügen uns die ganz privaten Hoffnungen? Ich bin mir sicher, dass sie uns nicht genügen, weil sonst würden wir ja nicht hier im Gottesdienst sitzen, oder? Sind wir ja fein raus. Aber worauf hoffe ich denn nun? Für mich ganz persönlich ist mein Taufspruch der Schlüssel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weil du in meinen Augen wertvoll und teuer bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Völker und für dein Leben ganze Länder. Das glaube ich, darauf hoffe ich. Und trotzdem, wie Boris das schon über sich gesagt hat, geht's mir doch genauso. Ich bin doch immer noch Dorothea. Mit meinen Schwächen und Stärken, mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Unmöglichkeiten. Ich mache immer wieder Fehler, tappe immer wieder in die gleichen Fallen. Und ich habe die vage Vermutung, dass ich damit nicht alleine bin. Aus meiner Lebensgeschichte, aus Psychotherapien und Weiterbildungen, aus Gesprächen mit anderen, ja selbst aus Büchern, weiß ich, wie immer wieder die alten Muster auftauchen, die wir in früher Kindheit übernommen oder uns angeeignet haben. Eins dieser Muster, unter dem anscheinend doch recht viele leiden, ist der Perfektionismus. Und wenn alles perfekt sein muss, dann blockieren wir uns selber und machen uns das Leben schwer. Wenn wir damit beschäftigt sind, perfekt zu sein, sind wir immer auf uns fixiert und verhindern die Begegnung mit anderen und Gott. Ein anderes Muster, das viele mit sich herumschleppen, ist die ständige Nachfrage, was die anderen von ihnen denken. Dann bin ich nicht bei mir. Dann richte ich mich nach dem, was andere von mir erwarten. Dabei denke ich mir selbst ständig aus, was den anderen für Gedanken durch den Kopf gehen könnten. Manche sind wirklich Meister daran, sich tagelang den Kopf darüber zu zerbrechen, was andere über sie denken. Auch wenn sie sich dessen bewusst werden, sind sie noch lange nicht von diesem Grübelzwang befreit. Immer wieder schleicht er sich in ihr Denken ein. Ähnlich ist der Zwang, es allen recht zu machen. Es darf ja keiner unzufrieden mit mir sein. Dahinter steckt die Angst, einmal nicht beliebt sein zu können. So passen wir uns ständig an, versuchen die vermeintlichen oder wirklichen Erwartungen anderer zu erfüllen und es allen recht zu machen. eine echte Überforderung, denn wir können es gar nicht allen recht machen. Und vor allem verlieren wir mehr und mehr das Gespür für das, was denn Gott von uns möchte, was er uns zutraut. Im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, habe ich zwei Verse gefunden, die auf diese alten, von den Eltern übernommenen oder herausgeforderten Muster, die mich am Leben hindern, eine Antwort geben. Im Vers 14 und Vers 18 heißt es: Lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben, wie früher in der Zeit eurer Unwissenheit. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Christsein heißt für den ersten Petrusbrief, dass wir nicht mehr unbewusst dahin leben, dass wir nicht mehr vom eigenen Über-Ich gesteuert werden, sondern unser Leben selbst in die Hand nehmen. Über-Ich ist ein Begriff, den Sigmund Freud geprägt hat und der widerspiegelt, dass es da um das Gewissen geht, um die Moral, um Normen, um verinnerlichte Wertvorstellungen. Und was ich ganz besonders spannend fand, als ich nochmal darüber gelesen habe, ist, dass sich dieses Über-Ich bis zum 6. Lebensjahr ausprägt. Spannend, was wir da in den ersten 6 Lebensjahren alles schon aufsammeln. Bevor wir Christus begegnet sind, haben wir unbewusst dahin gelebt, unwissend, wie Petrus sagt. Und wir waren von den Begierden getrieben. Wir haben geglaubt, wir seien frei und würden uns frei für das entscheiden, was wir wollen. In Wirklichkeit waren wir getrieben. Wir haben getan, was andere auch tun, was andere uns eingeredet haben, was man tun müsse. Wir standen unter Zwang. Konsumzwang oder Erfolgszwang, der Zwang nach sexueller Befriedigung, der Zwang des Ärgers, der Eifersucht, des Zorns und so weiter. Von Begierden getrieben zu sein, das ist für die Griechen Zeichen des unfreien und unwissenden Menschen. Petrus meint nun, bewusst und frei werden wir nicht durch eigene Willensanstrengung, sondern indem wir Jesus Christus begegnen. Wenn ich im Gebet Jesus begegne, dann werde ich mir bewusst, was ich tue und woraus ich lebe. Jesus begegnen heißt befreit werden von der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise. Der griechische Text spricht hier von einem eitlen, sinnlosen, vergeblichen, leeren Lebenswandel. Wir leben oft in der Illusion, dass unsere Lebensweise von uns bewusst gewählt wurde. Aber in Wirklichkeit bestimmen uns die Muster der Väter und Mütter, denen wir in unserem Leben begegnet sind. So meinen wir zum Beispiel, wir seien selbstkritisch und merken gar nicht, wie wir die Selbstbeschuldigungen des Vaters fortsetzen. Oder wir meinen, wir seien strebsam und erkennen nicht, dass wir den Perfektionismus der Mutter kopieren. Erlösung heißt im ersten Petrusbrief, befreit werden von den Illusionen, die wir uns vom Leben machen. Befreit werden von den sinnlosen Mustern, die unbewusst immer wieder bei uns ablaufen. Befreit werden zum wirklichen Leben. Wir sind nicht dazu verdammt, die alten Muster endlos zu wiederholen. Die Begegnung mit Christus zeigt uns, wie unbewusst wir gewöhnlich leben, wie viel Illusionen uns bestimmen. Im Gebet können wir uns von den Illusionen, den Mustern verabschieden, die uns bestimmen. Ich habe sie vorhin schon mal so genannt, vom Perfektionismus, von dem Muster, es allen recht zu machen, die Muster der Selbstbeschuldigung oder Selbstbestrafung. Petrus ruft uns zu, ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Das ist die Grundtatsache unseres Lebens. Wir sind nicht verdammt zu wiederholen, was wir von Kind an gelernt haben. Wir sind neu geworden. Wir sind nicht nur Kinder unserer Eltern, sondern auch Kinder Gottes. Wir sind nicht dazu da, die Erwartungen unserer Eltern zu erfüllen, sondern wir sind dazu berufen, ein einmaliges Bild zu formen, das Gott sich von uns gemacht hat. Mit diesem wahren Bild kommen wir aber nur in Berührung, wenn wir frei werden von der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise. Der erste Petrusbrief stellt mich, stellt jeden Einzelnen von uns vor die Frage, was ist meine von den Vätern ererbte sinnlose Lebensweise? Wo tauchen bei mir immer wieder alte Muster auf, die mich vom eigentlichen Leben abhalten, von dem Leben, das Christus entspricht, wie es meinem wahren Selbst entspricht, das aus Gott geboren ist? Diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten und ich kann nur jeden ermutigen, sich da selbst auf die Schliche zu kommen, die Muster bewusster wahrzunehmen und sich Schritt um Schritt davon zu distanzieren. Der Glaube daran, dass uns Christus von überkommenen Lebensmustern befreit hat, hilft zumindest mir dabei. Eine Illusion möchte ich noch kurz ansprechen. Die Illusion, dass wir unser Leben ohne Schuld leben können oder müssten. Keiner von uns ist ohne Schuld. Und daher können Menschen so leicht Macht über uns gewinnen, wenn sie uns Schuldgefühle zuschieben. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Im Gebet zu Christus können wir frei werden von dieser Illusion. Wir werden nie total ohne Schuld sein. Entscheidend ist, dass wir unserem eigenen Gespür trauen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch für den anderen da sind. Aber dass wir es selbst entscheiden dürfen, wie viel Zeit und Energie wir für andere einsetzen. Der unbewusste Anspruch, den auch viele von uns verinnerlicht haben, dass wir immer nur für andere da sein müssen, ist unmenschlich. Er ist eine Illusion. Jesus hat ihn jedenfalls nicht gelebt. Er hat sich durchaus zurückgezogen, um allein mit dem Vater zu sein. Und da hat er sich auch nicht stören lassen. Auch mit unseren Schuldgefühlen können wir in die Gegenwart Jesu gehen und auf ihn schauen. Dann werden wir erkennen, wo wirklich Schuld liegt und wo wir nur von den Vätern ererbte Muster haben. Wo wir nur von den Vätern ererbten Mustern unterworfen sind. Ich möchte euch ein Experiment vorschlagen. Wählt euch doch mal einen beliebigen Tag der kommenden Woche aus und schreibt der Reihe nach auf, was ihr so alles tut, was ihr arbeitet, wen ihr anruft, einfach alles. Und dann fragt doch mal abends im Gebet Jesus, ob er alles, was ihr getan habt, so von euch möchte oder ob ihr irgendwelchen alten Strickmustern folgt. Ob euer Tun aus eurem Herzen strömt oder damit nur die Erwartungen anderer erfüllt werden. Ob ihr von innen heraus lebt oder von außen bestimmt werdet. Vielleicht erschreckt auch ihr dann, wie viel der Sinnlosen von den Vätern ererbten wie viel ihr der sinnlosen von den Vätern ererbten Lebensweise zurechnen müsst. Aber mit dem eventuellen Erschrecken müssen wir ja zum Glück nicht stehen bleiben. Die Begegnung mit Jesus Christus will uns von alten Mustern und Illusionen befreien, damit wir der leisen und uns zum Leben einladenden Stimme Gottes in unserem Herzen folgen und so wahrhaft als freie Söhne und Töchter Gottes leben. Ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Amen. Ich möchte euch zu einer Zeit der Stille des Gebetes einladen, zum laut oder leise beten, je nachdem, wie ihr mögt, und ich werde diese Zeit dann abschließen. Gott, unser Vater, du hast uns durch das Leben und Sterben deines Sohnes ein riesengroßes Geschenk gemacht. Ja, Jesus, durch deinen Tod hast du uns erlöst. Wir können es erleben, dass ein wirklich wahrhaft neues Leben für uns anfängt. Immer wieder neu können wir das erleben, wenn wir uns auf dich einlassen, wenn wir dir vertrauen und wenn wir die Entscheidung treffen, uns immer wieder und immer mehr zu dem Bild zu entwickeln, dass du, dass der Vater von uns hat. Es ist so gut, dass wir nicht alleine durch dieses Leben unterwegs sein müssen, dass du mit uns gehst und dass du uns immer wieder die Hand reichst und Angebote machst, wie das Leben wirklich anders geht. Danke für deine riesengroße Liebe, die du zu uns hast. Amen. Wir singen.
Zu den Ansagen für die nächste Woche. Zunächst zu den Geburtstagen. Am 24. August hat Anne Renger Geburtstag, 25.8. Konrad Hoffmann und 26.8., das müsste nächster Sonntag sein, dann hat Emil Koglin Geburtstag. Veranstaltung in der nächsten Woche, einmal montags bis freitags ab 9 bis 9.15 Uhr, vorne in den Räumen von Martha und Maria, die gemeinsame Gebetszeit.
geguckt.
Der Männerabend kommt ja dann auch bald wieder. Weitere Veranstaltungen sind morgen die Seniorengruppe Ü55 und am Mittwoch, Moment, der Bibelgesprächskreis hat weiterhin Sommerpause, Tepps sind im Moment auch im Urlaub. Dann nächster Sonntag ein besonderer Gottesdienst, Familiengottesdienst zum Schulanfang. Und anschließend kurze Gemeindestunde. Es geht um die Taufe am 2. September. Dann, ja, kommt der 2. September, da ist die Taufe am Plötzensee, 9.30 Uhr. Da weißt du da schon Näheres? Naja, vermutlich sammeln wir uns dann hier. Ah ja, gut, genau. Also für die, die Mitfahrgelegenheit brauchen und so, 9 Uhr hier Versammlung, ansonsten dort am Schwimmbad Plötzensee. Dann 11 Uhr wieder Abendmahlsgottesdienst und anschließend gemeinsames Mittagessen. Jeder bringe etwas dazu. Wir schauen weiter voraus. Am 8. September ist einmal 13 Uhr ein Straßenfußballturnier hier in der Waldstraße auf dem Mittelstreifen und ab 17 Uhr Jazz im Hinterhof. Da gibt es auch Flyer zu. Carola, hattest du? Ah, ja. Carola hat dann
wir
Staffel.
Wir haben noch und gucken auch noch ein paar größere und suchen sie mit, ladet ein und wir werden die auch nur nicht verteilen und die E-Mail ist auch hingegangen. Fragen an Kai und mich und ansonsten die Daten stehen ja da. Suche ich mal auf.
Und für den 9.9. steht auch schon der Gottesdienst dran. Da geht es um das Thema Vergebung, der etwas andere Gottesdienst. Vergebung ist auch das Thema des ganzen nächsten Monats. Also da werdet ihr auch im Gemeindebrief etwas zu erfahren. Gottesdienstgestaltung heute an der Musik Kai Bohun. Predigt hat Dorothea Gützko gehalten und ich bin Boris Sakrumski. Nach dem Gottesdienst herzliche Einladung, noch hier zu bleiben bei Kaffee und Tee draußen oder bei Martha und Maria. Na, draußen sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Und wer möchte, kann auch hier in den Räumen bleiben zum Nachklingen bei Musik und Kerzen hier im Gemeinderaum. Dann, was haben wir als nächstes? Ah, Dorothea, ja, ein Glückwunsch.
Ich nochmal. Ich habe wieder die schöne Aufgabe, ein neues Menschenkind in unserer Mitte zu begrüßen, was ich von Herzen gerne tue. Barbara zeigt Ihnen gerade ein bisschen den kleinen Peer, der 14 oder 15 Tage alt ist. 15 Tage alt ist. Herzlichen Glückwunsch euch beiden zu diesem wunderbaren Geschenk, was ihr bekommen habt. Wir wünschen euch Gottes Segen, ganz viel Spaß als Familie und haben noch ein kleines Geschenk für euch. Ja. Ja, Boris, wir singen jetzt wieder, ne? Und ich bitte euch zum Segen, tief aufzustehen. Der Herr segne uns. Er mache uns frei von allen inneren und äußeren Zwängen, von allem du musst, du sollst, von allen Erwartungshalten anderer. Man tut, es wäre gut, wenn. Er gebe uns Mut und Kraft, unseren eigenen Weg zu gehen, den für uns bestimmten Weg zu suchen und zu finden. Er behüte uns und schütze uns vor allem Unheil. Nie sollen wir uns verlassen fühlen und widrigen Umständen hilflos ausgesetzt sein. Er stelle uns jederzeit einen guten Menschen zur Seite. So bewahre uns der Herr, unser Gott, der uns ins Leben rief und will, dass wir leben und glücklich sind. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Jetzt kommt das eigentliche Segenslied und dann noch ein Musikstück.
Thank you. Mm-hmm.